Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wieder ein Sonntag. Herzlich willkommen. Gestern Abend haben wir ein Abendlied gesungen und waren erstaunt, welche Gedanken da vorkommen. Gottlob, der Sonntag kommt herbei. Und ein paar Strophen weiter in einem anderen Lied stand etwas, es ist wieder eine Woche weiter. Und da kam der Gedanke dazu, wieder eine Woche geschenkt und wieder eine Woche näher der Ewigkeit. Ich muss gestehen, ich habe das Lied schon lange nicht mehr gesungen und es war ein wirkliches ein Aha-Moment. Wir sind dankbar, dass wir uns wieder treffen können. Und weltweit loben heute Menschen Jesus, danken ihrem Gott. Und das machen wir am Anfang jetzt auch. Wir singen zwei Lieder, Nummer 28 und Nummer 428. Gell, Schwester Renate? Ja, vielen Dank. Nummer 28, Jesus Christus herrscht als König. Und Nummer 428, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.
Thank you.
Hartmut Steeb und seine Frau Angelika sind ein wunderbares Team. Wir freuen uns, dass Sie heute zusammen hier sind und heißen Sie herzlich willkommen. Die letzte Bibelstunde mit Hartmut Steeb, haben wir gemerkt, war vor Corona, 2019 im November. Aber zwischendurch kann man viel mit ihm erleben. Meistens sieht man seinen Namen in Verbindung mit einem großen Wort, Generalsekretär in Ruhe, Generalsekretär der Evangelischen Allianz und vieles, vieles mehr steht über ihn in der Zeitung. Diplom-Verwaltungswirt ist sein erster Beruf. Als solcher war er auch Kollege von Schwester Brigitte Schweda beim Oberkirchenrat, eine ganz eigene Epoche. Und wir sind froh über alles, was er inzwischen verwaltet und gestaltet hat. Vieles ist nachzulesen, vieles erfährt man in der Begegnung. Und wir sind dankbar für auch die Impulse, die Gebetshefte für die verfolgten Geschwister. Vor Jahren war es ein schönes Zeichen, dass ihm ein Preis verliehen wurde zum Thema Lebensschutz. Ein ganz besonderes Anliegen und ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Hartmut Steeb hat oft den Kopf hingehalten für wichtige Anliegen im Reich Gottes und dafür sind wir sehr, sehr dankbar und nie aufgehört, Bibelarbeiten zu halten. Wir sind froh, dass bei der großen Aufgabenfülle, bei der großen Familie, wir gratulieren zum 21. Enkelkind und das ist sehr wunderschön. Und wir sind froh, dass zwischen all der Fülle von Aufgaben und Diensten, auch Enkeldiensten, diese Bibelstunde möglich ist und freuen uns drauf. Vor der Bibelstunde haben wir noch ein Lied, Nummer 425, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt, vor der Bibelarbeit. 425.
Thank you. Vielen Dank für diese Vorschusslorbeeren. Ist ja eigentlich alles Wichtige schon gesagt, ne? Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier sein darf und ich freue mich, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören können. Und dass das wirklich geschieht, dass es auch in unserem Leben Wurzeln schlägt und dass daraus Großes wird. Deshalb lasst uns zu Beginn beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für diese Möglichkeit, in besonderer Weise sich Zeit zu nehmen unter deinem Wort, in der Gemeinschaft deiner Kinder. Wir danken dir, Herr, für dieses Vorrecht, dass du uns Audienz gewährst und dass du uns durch dein Wort und durch unser Reden mit dir, durch unser Hören auf dich, dass du dadurch unserem Leben wirklich reiche Frucht schenkst, schaffen kannst. Aber wir wissen, Herr, das ist alles wirklich Wunder von dir. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du dieses Wunder tust in dieser Stunde, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir deinen Willen erkennen und dass du uns die Kraft gibst, so zu leben, wie du es haben möchtest. Danke, lieber Herr, dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, so haben wir diese Bibelstunde überschrieben, allein den Betern kann es noch gelingen. Also unsere Zeit ist ja gekennzeichnet einerseits von der Vermassung unserer Gesellschaft. Die Verstädterung nimmt ja zu, wobei das natürlich alles relativ ist. Ich habe das zum ersten Mal so richtig mitbekommen, als ich vor jetzt doch schon 37 Jahren meine erste außereuropäische Reise machen durfte nach Singapur. Younger Leaders Konferenz der Lausanne-Bewegung. Da habe ich bis dahin immer gedacht, ich sei in einer Großstadt groß geworden und ich würde in einer Großstadt leben, nämlich Stuttgart. Ist ja auch die sechstgrößte Stadt von den Einwohnern her gemessen in Deutschland. Aber ich bin dann dort in eine Arbeitsgruppe gegangen, da sollte man sich aufteilen, was besonderes Interesse ist. Und da bin ich natürlich dann zur Großstadt-Evangelisation gegangen, Großstadtarbeit. Das hat mich interessiert, denn ich hatte ja in Stuttgart damals auch in der Stuttgarter Evangelischen Allianz so ein bisschen Verantwortung übernommen. Und dann war schon spannend, das sollte sich dann zuerst vorstellen. Ich bin des Englischen nicht sehr mächtig. Ich bin froh, wenn man mich einigermaßen in Deutschland versteht, trotz schwäbischem Akzent. Aber ich habe mich dann gerne am Schluss erst zu Wort gemeldet, weil die sollten ruhig alle mal das tun. Und da konnte ich mir dann überlegen, was ich da vielleicht mit meinem schlechten Englisch diese paar Sätze doch zustande bringe. Und dann fingen die an, sich vorzustellen, der erste aus Montreal in Kanada und hat von den 3,5 Millionen Einwohnern dort berichtet. Und dann kam Sao Paulo in Brasilien, damals 15 Millionen Einwohner. Und ging es dann weiter bis Buenos Aires, Mexico City, Tokio. Heute hat ja die Region Tokio anscheinend 37 Millionen Einwohner. Und da konnte ich dann nur noch sagen, dass ich bis gerade eben gedacht hätte, ich würde auch in einer Großstadt leben, aber jetzt müsste ich sagen, ich komme aus einem kleinen Dorf im Süden Deutschlands, Stuttgart genannt. Das passt also gar nicht. Die Verstädterung, die nimmt weltweit zu. Das ist das eine. Und andererseits ist unsere Gesellschaft gekennzeichnet von der Vereinzelung und infolge davon von der Vereinsamung. In Stuttgart sind nur noch 18% aller Haushalte so aufgestellt, dass dort eine Familie lebt, sprich, dass es dort Kinder unter 18 Jahren gibt. Also in 82% aller Haushalte in Stuttgart gibt es keine Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre alt. Und es ist kein Wunder, dass sich inzwischen auch die Gesellschaft darüber Gedanken macht, wie soll das eigentlich weitergehen mit dieser Vereinsamung. Vor 3 Wochen hat die Bundesregierung deshalb einen Einsamkeitsbarometer veröffentlicht. Die Einsamkeit nimmt zu. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand wundert. Als meine Frau und ich vor 49 Jahren geheiratet haben, da haben uns Leute eigentlich auch gut, natürlich gratuliert, das gehört sich, aber sie haben das nicht alle verstanden, dass man so jung heiraten kann. Ich meine, das ist ja auch relativ jung. Was heißt denn jung? Ich sage immer, meine Frau und ich, wir haben immerhin auch 42 Jahre gewartet bis zur Hochzeit. Sie 21 Jahre und ich 21 Jahre. Und als wir dann ein Jahr später auch tatsächlich unseren ältesten Sohn begrüßen durften, da haben wirklich Leute auch gesagt, jetzt ist die ganze Jugend kaputt. Wie kann man so jung heiraten und jetzt auch noch Kinder haben? Also das ist so eine Sache, die klassische Familie und die Ehe, die hat man ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg eigentlich in unserem Land klein geredet. Und es gibt manche Menschen, die merken dann im Alter, dass ihnen jetzt eigentlich Enkel fehlen, weil sie vielleicht gar keine Kinder hatten oder nur wenig Kinder hatten. Und auch der Nachbarschaftskontakt, der früher so selbstverständlich war, der sinkt ja inzwischen oft auf den Standard von Minimalkontakten ab. Und dies alles im Zeitalter der Kommunikation. Ich mache sowas normalerweise nicht, und da habe ich schon mein erstes Versprechen mir gegenüber selbst gebrochen, denn ich habe mal gesagt, ich fange erst diese Dinge mit PowerPoint-Präsentation an, wenn ich in mehr als 50% aller Veranstaltungen mitbekomme, dass es ohne Probleme klappt. Aber hier klappt es natürlich, das liegt nur an mir, wenn ich das nicht so richtig auf die Reihe kriege. Aber wir leben im Zeitalter der Kommunikation, denn die Frage des Kontaktes untereinander, der Absprachen miteinander, der gegenseitigen Wahrnehmung voneinander ist ja eigentlich eine beherrschende Frage. Die Kommunikationsbranche, die Branche der Nachrichtenvermittlung, die boomt ja noch immer. Früher benötigt man ja viel Zeit, um mit einem nicht so ganz nah wohnenden Menschen in Beziehung zu treten. Zeitraubende Reisen oder langdauernde Postwege waren die Regel. Man musste sich Mühe geben, um Antworten zu bekommen auf Fragen, die man vielleicht hatte. Aber seit der Einführung dieser Massenkommunikationsmittel sind die Möglichkeit ja schneller Informationen und schneller Absprachen schier unbegrenzt, wobei ja alle paar Jahre, vielleicht muss man sogar sagen, alle paar Monate neue Wege gefunden werden, um noch schneller, noch direkter, noch bequemer zu kommunizieren. Vielleicht erinnern sich ja noch manche, dass es auch noch Zeiten gab, in denen es solche Kommunikationsmittel nicht gab. Ich war 1969 total überrascht, als mein Vater mit dem Eintritt in den Ruhestand ein Telefon einrichtete. Und noch mehr, dass er einen Fernseher kaufte. Und jetzt begann sozusagen die neue Zeit. 20 Jahre später bekam ich mein erstes Telefaxgerät. Vor 30 Jahren habe ich in einem Vortrag gesagt, heute geht es mit dem Fax in Minutenschnelle schriftlich rund um den Globus. Aber heute, nach 30 Jahren, wissen die Leute schon kaum mehr, was eigentlich ein Faxgerät war. Denn dass man fast alle mal ein Handy haben würden und nutzen würden, das war damals ja noch gar nicht in Sicht, vor 30 Jahren. Obwohl manche schon dann eines hatten. Ich auch. Mein erstes Mobiltelefon habe ich relativ früh bekommen, 1992. Ich war damals gleichzeitig auch Generalsekretär von Pro Christ und die Leute haben gesagt, man könne mich ganz schwer erreichen. Man wisse gar nicht genau, wie man mich erreichen könne und ich soll mir doch unbedingt so ein Gerät kaufen, aber es war ja teuer. Und deshalb habe ich damals gezögert, dafür nun auch Spendenmittel einzusetzen. Aber dann hatte ich glücklicherweise Geburtstag und die Billy Graham-Gesellschaft, erstes Pro Christ stand da mit Billy Graham statt 1993, die Billy Graham-Gesellschaft hat mir 92 zu meinem Geburtstag ein Mobiltelefon geschenkt und gesagt, das soll ich mir das anschaffen und einbauen. Das kostete, bis es im Auto eingebaut war, 5000 D-Mark. Und damals habe ich dann aber auch gesagt in dem Vortrag 1994, jetzt kommt die Elektronikpost, E-Mail. Das heißt Kommunikation, Nachrichtenaustausch von Computer zu Computer. Ich brauche gar kein Papier mehr, um anderen etwas Schriftliches mitzuteilen, sondern kann das direkt in den anderen Computer hineinspielen. Die Leute haben sich gewundert, ich ja auch. Ich hatte das gerade so mitbekommen, dass das kommt. Bildtelefon war doch für uns eigentlich völlig undenkbar. Aber heute ist es natürlich so, dass die meisten Menschen quer durch das Land und quer durch die ganze Welt natürlich ihre Mails verschicken. Und da ich trotz Ruhestand noch ein paar Sachen machen darf und auch in ein paar so Gremien bin, ist es für mich jetzt natürlich auch richtig spannend, dass es inzwischen Zoom-Konferenzen gibt. Also mehrere Teilnehmer weltweit können einfach gemeinsam miteinander sprechen, sie sehen sich, sie hören sich, sie können miteinander kommunizieren, obwohl sie vielleicht tausende von Kilometern weg sind. Für mich ist es inzwischen auch fast selbstverständlich geworden. Allein in der vergangenen Woche war es jetzt dreimal der Fall, dass ich so eine Zoom-Konferenz hatte. Es ist ja wunderbar. Man kann miteinander kommunizieren. Und nicht nur, dass Vorträge und Gottesdienste und Bibelstunden inzwischen locker übertragen werden und nachgesehen und nachgehört werden können, auch innerfamiliär kann man sich ganz gut verbinden. Wir haben ja zum Beispiel eine Tochter in Südafrika wohnen und es ist schon ganz praktisch, dass man auch mal direkt miteinander sprechen und sich sehen kann und nicht nur alle paar Jahre. Und dazu kommen ja dann auch die sozialen Medien, wo man den ganzen Tag über online mit allem Möglichen und allem Unmöglichen verbunden sein kann. Eigentlich eine fantastische Möglichkeit. Es ist ja so, dass ich auch mit älteren Menschen, die noch ein bisschen älter sind wie ich, das durchaus über WhatsApp und über Facebook und so weiter inzwischen kommuniziere. Freilich, man musste schon sagen, bei allen Neuerungen ist es immer gefahrvoll, kann man sie recht bedienen oder sind nachher die Gefahren doch anders? Kann das, was eigentlich ein Segen ist, was eigentlich eine gute Möglichkeit ist, dann doch plötzlich auch zum Fluch werden? Liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich, ich weiß es nicht so ganz genau, kann nicht ihren Gesichtern ansehen, aber vielleicht wundern Sie sich jetzt über diese Gedanken, was soll das denn eigentlich? Aber mir ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir heute über das Thema Gebet nachdenken, dann geht es um eine Sache im großen Kontext der Kommunikation, der Nachrichtenübermittlungen, der Kontaktaufnahme und Unterhaltungen. Nur mit einem ganz gewaltigen Unterschied. Es geht nicht nur um menschliche Absprachen untereinander, um gegenseitige Wahrnehmung voneinander, um menschliche Kontakte miteinander. Es geht um die alle technischen Erneuerungen der vergangenen Jahre und Jahrhunderte und Jahrzehnte und Monate und Wochen weit übertreffende Kommunikationsmöglichkeit. Nämlich das Gespräch nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern das Gespräch zwischen Mensch und Gott. Das ist die uralte und doch hochmoderne und alle Zeiten überdauernde Möglichkeit, an die auch in Zukunft kein anderes Kommunikationsinstrument rankommen kann. Das sprengt den Rahmen der ganzen Welt. Eine ganz andere, überragende Dimension tut sich auf. Und darum will ich das einfach so uns auch vielleicht zum Trost sagen. Beten ist nicht etwas für Ewiggestrigen. Beten ist etwas für wache Menschen mit wachem Verstand. Wer betet, der bedient schon heute die Kommunikationsform, die auch über den Tod hinaus Ewigkeit, in Ewigkeit Bestand haben wird. Das Gespräch zwischen Gott und Mensch. Aber natürlich gehört es dazu, auch wenn es gar keine Form der schnelleren Verständigung, der schnelleren Übermittlung von Nachrichten gibt, für unsere Zeitgenossen, die ja das Warten weithin verlernt haben, ist es ganz schwer zu vermitteln, dass das Gespräch zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott, nicht in Windeseile zu erledigen ist. Die Antworten nicht immer ebenso prompt auf dem Tisch liegen, wie vielleicht so ein unbestelltes Angebot eines Versicherungsvertreters. Reden mit Gott ist die schnellste Kommunikation, aber sie braucht dennoch viel Zeit. Niemand kann so präzise, so direkt, so schnell und so gewaltig antworten wie Gott, aber es ist sein Geheimnis, dass er sich oft Zeit lässt und dass er uns zumutet, Zeit zu haben, warten zu können. Warten, diese unmoderne Eigenschaft, ist die notwendige Voraussetzung erhörlichen Gebets, denn im Unterschied zu uns, die wir so oft tun, als ob wir keine Zeit hätten, und wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Gott hat Zeit. Ja, er hat noch mehr. Er hat Ewigkeit. Und darum gilt, Menschen des Gebets brauchen Zeit. Menschen des Gebets haben Zeit. Menschen des Gebets haben Ewigkeit. Sie wissen, dass auch ihre Zeit in Gottes Händen liegt und dass sie nicht in der Lage sind, die Zeit um eine Spanne zu verkürzen oder zu verlängern. Kurzum, Beter können warten, als ob ihnen die ganze persönliche, als ob ihnen ganz persönlich die gesamte Weltzeit zur Verfügung stünde. Und Beter nehmen das Wort Gottes ganz ernst, kaufe die Zeit aus, weil sie auch um ihre Begrenztheit wissen und auch die Zeit als eine gute Gabe Gottes sehen. Und dann ist mir noch ganz wichtig, dass diese Kommunikation in der Ewigkeitsdimension nicht an unsere Zeit gebunden ist. Als ich vor 10 Jahren zum ersten Mal so in einem Freitagabend im Nachtcafé war, damals noch von Wieland Backes moderiert, da schrieb mir ein guter Freund am Nachmittag: Ich bete für dich heute Abend, dass du dort zurechtkommst und immer das rechte Wort findest. Ich schrieb ihm zurück: Vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber und ich brauche das Gebet. Ich will dir allerdings sagen, dass die Sendung schon seit 10 Tagen im Kasten ist und es also heute Abend gar nicht live läuft, sondern vom Band kommt. Und da habe ich begonnen zu begreifen, wie wahr Gottes Verheißung ist. In Jesaja 65, ehe sie rufen, will ich antworten. Er, der Herr der Ewigkeit, er kann unser Gebet heute er kann unser Gebet heute, schon gestern erfüllen und wir können uns morgen daran freuen. Das ist das Schöne am Gebet, dein Wort in Gottes Ohr, allein den Betern kann es noch gelingen. Ich möchte Ihnen noch 4 Punkte nennen. Erstens, beten das größte Vorrecht. Wissen wir eigentlich noch um das besondere Vorrecht, was wir haben? Wir dürfen direkt mit Gott sprechen. Also was heißt das denn? Ich durfte in meinem Dienst als Generalsekretär ja ab und an auch mal mit den sogenannten Oberen im Volk sprechen. Ich denke zurück an ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Wir hatten da eine kurzfristige Einladung bekommen und wir konnten natürlich nicht alle 45 Leute aus dem Hauptvorstand der Allianz mitnehmen, sondern ich denke, es waren 12 kurzfristig anberaumt und wir haben alle angeschrieben und gefragt, wer denn da jetzt kommen könne und mitgehen. Normalerweise war es so in unseren Gremien, wenn es darum ging, einen gemeinsamen Termin zu finden, war das außerordentlich schwierig. Ich nannte das sehr gerne die Kalenderfestspiele, weil jeder seinen Kalender aufgemacht hat und alle waren so beschäftigt. Aber was war jetzt passiert? Auf einmal hatten die alle Zeit. Die wollten alle mit. Da war plötzlich die Einladung von Onkel Peter und Tante Grete nicht mehr so wichtig und das Klassentreffen und manche Sitzungen in Gremien, die doch so und so wahnsinnig wichtig sind, das alles konnte offenbar zurückstehen. Und das ist deutlich geworden. Wenn es uns wichtig ist und für das, was uns wichtig ist, haben wir Zeit. Es ist eine Frage der Priorität, des Erstanspruches. Wer hat das erste Recht? Mein Gebetsleben ist oft angekränkelt und vielleicht kennen Sie das ja auch, weil wir uns nicht mehr bewusst machen, wer das Gegenüber ist, mit dem wir es eigentlich zu tun haben. Also bei aller Ehre für den Bundespräsidenten, aber wer ist denn der schon gegenüber dem lebendigen Gott? Gott, der Erfinder, der Konstrukteur, der Schöpfer des ganzen Universums und doch unser liebender Vater, Erlöser, aber auch der Weltvollender, der, der alles neu machen wird, der, dem die Herrschaft nicht aus den Händen gleitet und dem sie nicht entrissen werden kann und wird. Ich denke oft an unsere Familienurlaub in Schweden zurück, das war eine der ganz tollen Dinge, riesengroße Ameisenhaufen. Ich habe mir immer überlegt, wie viele Ameisen da eigentlich rumlaufen in so einem Haufen. In der Biologie, in der Schule habe ich nicht so gut aufgepasst, da konnte ich mich nicht dran erinnern, war vielleicht auch gar kein Thema. Aber inzwischen findet man ja sozusagen fast alles, auch im Internet. Und jetzt habe ich also doch gelernt, dass dann zum Teil in so meterhohen Ameisenhaufen Millionen von Ameisen ihr Werk tun. Und ich habe mir einen Moment überlegt, wie sollte ich eigentlich einen solchen Ameisenhaufen beherrschen und jeder Ameise sagen, was sie tun soll und was sie zu tun hat und wie das zueinander geht. Und dann wird mir bewusst, im Vergleich sind wir doch vor dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des ganzen Universums, nicht mehr als eine solche Ameise. Aber er schafft es, dass er mit diesen Millionen von Ameisen, Menschen, die dort ihr Werk tun, mit denen nicht nur das alles übersieht, sondern auch mit jedem Einzelnen kommuniziert. Wir dürfen beten. Wir dürfen beten, wir dürfen reden mit diesem lebendigen Gott, der dies alles in seinen Händen hält und uns alle, uns Menschen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, jeden Einzelnen kennt und mit jedem Einzelnen Zeit sich nimmt, um uns zuzuhören und uns zu sagen, was er möchte. Beten, Beten ist deshalb ja vielleicht tatsächlich so ein extra Begriff für dieses ganz besondere Reden und für dieses ganz besondere Hören. Ich habe ehrlich überlegt, dass ich hier in Aidlingen über das Gebet reden soll. Das ist doch eigentlich wie so Eulen nach Athen, als ich meine natürlich nach Aidlingen tragen. Hier weiß man das doch alles viel besser und klarer. Aber ein zweites, Beten, die wichtigste Tat. Viele Stellen lehren uns ja über das Gebet und man könnte über sehr, sehr viel heute reden. Das Gebet spielt in der Bibel eine ganz entscheidende Rolle. Aber wir wollen uns heute diesen Text anschauen, den Paulus an Timotheus schrieb, 1. Timotheus 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Im Gebet wird alles Vordergründige beiseite geräumt. Normalerweise sind wir eher vom Gedanken der Ohnmacht geprägt. Man kann doch eigentlich nichts ausrichten. Was soll ich als Einzelner auch schon tun? Wer bin ich schon? Was bin ich schon? Ich kann doch den Lauf der Welt nicht beeinflussen. Hier im Gebet werden vor uns Möglichkeiten ausgebreitet, die wir nicht übersehen dürfen. Doch wir können. Doch du kannst. Weil im Gebet unser Wort an das Gottes Ohr dringt und von Gott ernst genommen wird. Deshalb gibt es für Beter keine einzige aussichtslose oder ausweglose Situation mehr. Beter wissen, alles kann sich ändern oder präziser ausgedrückt, er kann alles ändern. Nicht wir, er kann alles ändern. Also im Gebet räumen wir auch auf mit aller falsch verstandenen Bescheidenheit. Wir können durchs Gebet zutiefst beeinflussen, bestimmen, ja sogar regieren. Beten heißt Teilhabe an der Königsherrschaft Gottes. Und dazu sind wir tatsächlich berufen. Lassen Sie mich so vergleichen wie vielleicht Aufgaben von Ministern, die ihrem Kanzler berichten aus ihrem Bereich, für den sie zuständig sind. Das Beten zu Gott ist sozusagen unsere Berichterstattung dem König aller Könige gegenüber in den Bereich, der uns zur Arbeit aufgetragen ist oder auch nur zum Einblick oder zum Mitdenken. Denn in Gottesreich gibt es also keine abgesonderten Ressorts, so keine Partei, kein Parteidenken, so nach dem Motto, der darf mir aber nicht über den Schreibtisch schauen, kein eigenes Aufgabengebiet, was andere nicht betreffen würde. Wir sind eingebunden, wenn ich das so politisch sagen kann, in eine Kabinettsdisziplin, die den Einzelnen zugleich für das Gesamte in Verantwortung nimmt. Uns interessiert das Gesamte des Reiches Gottes, die gesamten Vorgänge, sowohl in unserer unmittelbaren Umwelt und in der gegenwärtigen Weltzeit. In diesem Sinn geben wir dann sozusagen Bericht, erstellen Vorlagen, bringen uns ein, bitten ihn um die zu treffenden Entscheidungen. Wir dürfen ihn bitten, aber wir überlassen ihm die Regentschaft und gehen davon aus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Entscheidungen Gottes, die wir im Augenblick nicht verstehen oder noch nicht verstehen. Beten ist also keine passive Situation für Christen, die sonst nichts Wichtiges im Reich Gottes oder in dieser Welt leisten können. Beten ist vielmehr die aktive Beteiligung an der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Frühere württembergische Bischof hat ja dieses schöne Wort gesagt, Hans von Kehler, das Beten ersetzt keine Tat. Aber das Beten ist eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Und darum das dritte, Beten, das umfassendste Handeln. Beten ist ja nicht etwas anderes wie das Leben. Beim Beten geht es nicht darum, dass wir uns von der Welt absondern oder absetzen. Paulus macht deutlich, dass unser Beten mitten hinein ins Leben gehört und unser ganzes Leben umfasst. Paulus beschreibt, für was und wen wir beten sollen. Wir sollen beten für alle Menschen, umfassend, unbegrenzt, für unsere Freunde, für unsere Nächsten, für die Übernächsten und für unsere Feinde, gerade für sie am meisten. Beten, Menschen vor Gott bringen, ist Ausdruck der Liebe. Denn Besseres und Größeres können wir nicht tun, als ihm die Menschen ans Herz zu legen, mit denen wir verbunden sind und auch die, die uns schwer fallen. Und wir sollen beten für die Könige und für alle Obrigkeit, also für den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler und die Minister, für die Ministerpräsidenten und die Landesminister, für die am letzten Sonntag neu gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments und in den Gemeinderäten, die Stadtoberen, die Verantwortlichen in der Wirtschaft, für die Journalisten, auch für die Verantwortlichen in den Kirchen, für Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter. Das Gebet für die Regierenden zeigt, dass sie beileibe nicht alles können, sondern dass sie es nötig haben. Gebet für die Obrigkeit ist keine falsche Anpassung, sondern Relativierung aller politischen, wirtschaftlichen und journalistischen Macht. Ist genau der Gegensatz zu der menschlichen Hybris, yes, we can, oder wir schaffen das, oder wie der Bundeskanzler sagte in seiner Neujahrsansprache 2022, wenn wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, dann schaffen wir das, dann gibt es eine glückliche, gute Zeit, auf die wir zugehen. Nein, wir wissen, sie schaffen es nicht. Und gerade deshalb brauchen sie das Gebet und deshalb ist es unsere Verantwortung, für sie zu beten. Und Paulus schreibt auch, wie wir beten sollen. Ich bin überrascht von der Aufzählung, wie er die Aufzählung bringt. Bitte, zuerst bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Ich finde, es ist erstaunlich. Natürlich hat der Lobpreis seinen Platz. Die Danksagung gegenüber Gott, dem Geber aller Gaben. Und weithin kommt auch Lob und Dank bei uns zu kurz. Auch unser ganzes Leben soll ja ein Dank gegenüber Gott sein. Aber ich getraue mir auch zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen, so als ob Dank und Lob heiliger wären als Bitte und Fürbitte. Ich sage das mal so, wir brauchen keine Gebetsdisziplin, die uns zuerst zum Danken und Loben verpflichten würden, bevor wir klagen und bitten dürften. Nein, wir dürfen ganz nüchtern, gelassen, fröhlich all das sagen, was uns beschäftigt, Gott, unsere Anliegen, unsere Sorgen sagen, vielleicht gerade zuerst ihm das hinlegen, was uns beschwert und besorgt und müde macht und anficht und dann vielleicht befreit aufatmen und Gott loben und danken. Also ganz normal mit ihm reden, wie Vater mit ihren Kindern, wie Kinder mit ihrem Vater oder ja, auch wie der Vater mit den Kindern. So redet er mit uns. Und ein viertes: Beten, die beste Antwort. Gott freut sich, wenn wir mit ihm reden. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, so steht es in Vers 3. Gott will unser Gebet, weil wir ihm ans Herz gewachsen sind. Wir müssen uns im Gebet nicht einschmeicheln. Wir müssen nicht um seine Liebe buhlen. Er hat sich doch uns zugewandt in Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Seine Liebe zu uns steht unerschütterlich fest. Und es gibt keine bessere Antwort auf diese Liebe, als unser Leben vor ihm zu leben und im ständigen Gespräch mit ihm zu sein. Ich habe ja eingangs von der Vermassung und von der Verstädterung und von der Vereinsamung geredet. Für mich ist das so groß, dass keiner mehr in der Vermassung untergehen und in der Vereinsamung zugrunde gehen muss. Das Gebet gibt uns die Gewissheit, wir sind nicht allein. Und das gilt für alle Menschen, von der Zeugung an bis zum natürlichen Tod und darüber hinaus. Im Psalm 139 stehen ja die wunderbaren Worte, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Klar, wir wissen, für einen Menschen ist wichtig, dass er angenommen wird von anderen Menschen, dass er Liebe erfährt. Die Psychologen haben uns das schon lange gesagt, man kann nur lieben, wenn man auch selbst Liebe empfangen hat. Aber egal, wie andere Menschen zu mir stehen, was andere Menschen über mich denken und reden und was sie von mir halten, entscheidend ist, der lebendige Gott steht zu mir. Ich bin wertvoll, von Gott gewollt, von Gott bejaht, von Gott geliebt. Und deshalb bin ich nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, noch der Willkür von Menschen, sondern Gott anvertraut. Und damit wird alle Einsamkeit durchbrochen. Wer beten kann, ist nicht mehr einsam. Er weiß, einer hört mich, einer kennt mich, einer versteht mich, einer meint es mit mir gut, einer hat sein Vaterherz mir geöffnet, einer steht zu mir heute und am Ende aller Tage. Ja, für Beter gilt auch am Ende der Tage, du gibst mich dem Tod nicht preis. Psalm 118, Vers 18. Und noch eins, oft werden wir zum beständigen Gebet aufgefordert. Es gab wirklich Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, dass das doch unmöglich ist. Man kann da nicht etwa in der Schule sitzen und eine Mathematikaufgabe machen und gleichzeitig beten. Wie soll das denn eigentlich gehen? Obwohl es da vielleicht besonders nötig gewesen wäre. Aber jetzt ist mir klar geworden und da helfen mir auch diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die uns gegeben sind in unserer Zeit. Ich kann ja an meinem Computer Push-Nachrichten zulassen. Also während ich denke und schreibe, während ich zum Beispiel eine Bibelarbeit vorbereite, kann ich das so einstellen, dass ich beständig trotzdem neue Nachrichten bekomme. Ständig online, offen für Neues. Beständiges Beten ist ein beständiges Online-Sein für Gottes Impulse für mein Leben, auch in meine augenblickliche Situation hinein. Kürzlich hatte ich, es war auch diese Woche, ein Freund, der hat mir auf meinem Computer etwas eingerichtet, weil ich selbst das nicht so kann. Der sitzt freilich nicht in Stuttgart, sondern in Hannover. Und da habe ich ihm per Teamviewer die Möglichkeit gegeben, sich direkt auf meinen Computer aufzuschalten. Da kann er alles sehen, was ich arbeite. Er kann mir aber auch Neues aufzeigen. Er kann meine Computereinstellungen mit Fernwartung verändern. Beständig beten heißt, so mit Gott in Verbindung zu sein. Ich lasse zu, dass er alles sieht und erlaube ihm den direkten Zugriff auf mein Denken, auf mein Fühlen, auf mein Tun. Und lass mich doch noch auf etwas Besonderes hinweisen für mich und die Männer. Es gibt ja auch einige, die hier sind. Da muss man noch den Vers 8 des gleichen Kapitels doch noch kurz erwähnen. Da steht nämlich dieses Wort, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Also offenbar brauchen wir Männer besondere Aufforderungen zum Beten. Die Frauen wissen, dass man das machen muss, aber die Männer brauchen eine besondere Aufforderung. Ich behaupte ja, dass die Männer sowieso weniger vom Leben verstehen als Frauen und dass die Männer viel zu sehr oft auf ihre eigenen Kräfte bauen und von ihrer Machbarkeit überzeugt sind. Und darum sagt uns Paulus, hallo ihr Männer, ihr solltet weniger diskutieren, mehr beten. Weniger arbeiten, mehr beten. Von Martin Luther ist ja bekannt, dass er sagen konnte, ich habe heute sehr viel zu arbeiten. Ich muss zuerst 3 Stunden beten oder waren sogar 4, ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz so weit wie Martin Luther. Aber dass er einfach deutlich gemacht hat, gerade wenn ich viel zu tun habe, ist das Gespräch noch viel wichtiger. Der Philosoph Alexander Mitscherlich hat ja die Gefahr einer vaterlosen Gesellschaft beschrieben. Und deshalb möchte ich fragen, ob die Ursache einer solchen vaterlosen Gesellschaft nicht zutiefst eine gebetsarme Männergesellschaft ist. Beten heißt, sich einzugestehen, dass ich es nicht alleine kann. Dass ich zu schwach bin. Und welcher Mann gibt schon gern seine Schwächen zu, dass er was nicht kann? In diesen Tagen wird ja auch viel geredet und geschrieben über die an Bedeutung verlierenden Kirchen und die christliche Gemeinde in unserem Land. Und mitunter wird das einfach so beschrieben und man tut so, als ob es sozusagen fast ein Naturereignis wäre. Man muss sich das einfach dran gewöhnen, man muss sich so drauf einstellen. Ja, es kann sein. Wahrscheinlich ist es so, dass wir immer mehr in eine Minderheitensituation hineingeraten. Aber müsste angesichts dieser Nachrichten nicht vor allen Bemühungen um Anpassungen, auch der Strukturen, die erste Antwort sein, dass wir neu im Gebet zu unserem Herrn uns wenden? Müsste nicht die christliche Gemeinde als erstes wieder, wie in ihren ersten Tagen, eine Gebetsbewegung werden? Wir brauchen die Ermahnung von Jesus. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Denn die Gefahr, In der Freiheit und im Wohlstand ist dafür offenbar noch viel größer als in der Verfolgung und Bedrängnis. Auch, dass wir hier in dieser Zeit uns dann einfach der Welt anpassen, weil wir unseren eigenen Göttern anhängen, dem Wohlstand und der Bequemlichkeit und der Gesundheit. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben Zugang zum Herrn aller Herren, zum König aller Könige. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Zugang in ganz neuer Freude nützen, täglich, stündlich, immer mit allem. Denn es stimmt doch, was Reinhold Schneider 1936 feststellte, erst recht heute, allein den Betern kann es noch gelingen. Und deshalb lasst uns beten. Und dir danken, lieber Vater im Himmel, dass wir beten dürfen, dass du uns ständig Tag und Nacht zu jeder Zeit und in allen Situationen Audienz gewährst. Wir möchten dir danken, dass wir alles vor dich bringen dürfen, was uns bewegt, unser ganzes Leben vor dir ausbreiten können, immer wieder neu. Wir danken dir für dieses großartige Vorrecht und wir bitten dich, dass wir es neu verstehen und neu begreifen und unser Leben neu vom Gebet, von der direkten Kommunikation mit dir geprägt ist. Wir bitten dich für diese Welt, in der wir leben und in der offenbar so viele sich abkehren von dir und auch den guten Ordnungen, die du gegeben hast für diese Welt. Wir bitten dich für alle Bemühungen um Evangelisation und Mission, Menschen die frohe Nachricht von dir weiterzugeben. Auch jetzt in unserem Land während dieser Europameisterschaft segne die, die unterwegs sind, um anderen mitten in diesem großen Ereignis doch eine Botschaft des Evangeliums zu bringen, dass wir noch mehr brauchen als einen Sieg auf dem Fußballfeld. Herr, und wir bitten dich für unsere Obrigkeit. Wir haben so viele Menschen, die Verantwortung für unser Land tragen, aber die Verantwortung vor dir nicht sehen und nicht gewahrhaben wollen. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen die Augen öffnest, den Verstand, dass sie auf dich schauen und sich von dir her leiten lassen. Das erbitten wir auch für alle neu gewählten Abgeordneten im Europaparlament, aber auch in unseren Städten und Gemeinden. Gib du Weisheit von dir und schenk du neu in unserem Volk und Land eine Orientierung an dir und deinem Wort und deinen guten Ordnungen, die du geschenkt hast und die du uns gegeben hast. Herr, wir bitten dich, bleibe du bei uns. Lenke unsere Herzen und Gedanken immer neu auf dich hin. Lass uns dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Amen. Ihr habt zwar gesagt, wir dürfen mit Gott reden, aber wir wissen, Gott ist der dreieine Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und deshalb singen wir jetzt das Lied 314, Welch ein Freund ist unser Jesus.
Thank you.
Es bleibt ein herzliches Danke für diese Wegweisung, für diesen Zuspruch, gerade in unserer Zeit.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.